Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Es freut mich, dass wir heute Morgen einen ganz besonderen Moment menschlicher Interaktion gemeinsam erleben dürfen. Das Max-Planck-Institut beschreibt es folgendermaßen: Der direkte Blickkontakt als Zeichen sozialer Aufmerksamkeit ist eine einzigartige Erscheinung menschlicher Interaktion. Es scheint mehr als nur das Sprichwort Die Augen sind das Fenster zur Seele zu sein. Es scheint mehr dahinter zu stecken. Und deswegen wollen wir jetzt gleich am Anfang der Predigt ein kleines Experiment durchführen. Und ich hoffe, ihr macht fleißig mit. Und zwar lade ich euch ein, dass ihr euch jetzt zu eurem Sitznachbarn dreht und einfach mal, oder wenn ihr keinen habt oder zu dritt seid, ungerade zu dritt das macht, versucht, vielleicht nicht länger als 5 Sekunden, weil da hat man auch rausgefunden, dass ein Blick, der länger als 5 Sekunden dauert, unangenehm erscheinen kann. Deshalb versucht einfach mal zu sehen, was in dem anderen gegenüber vorgeht und was er vielleicht fühlt oder denkt. 5 Sekunden. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben gerade stehst. Ich weiß nicht, was du durchlebst oder was du empfindest. Vielleicht bist du überhaupt noch gar nicht getauft. Vielleicht hast du dich noch gar nicht so mit Jesus auseinandergesetzt. Vielleicht hast du noch Zweifel und bist dir unsicher. Vielleicht hast du Jesus noch gar keine richtige Chance gegeben. Wenn du dich damit angesprochen fühlst, dann ist diese Predigt heute für dich, weil sie dir zeigen soll, wie Jesus dich sieht, wie er über dich denkt und was er für dich getan hat. Wenn du jetzt aber sagst, das betrifft mich überhaupt nicht, das ist nicht meine Lebenssituation, ich bin vielleicht im Glauben aufgewachsen, in der Gemeinde groß geworden, ich bin getauft, ich habe eine feste Beziehung zu Jesus, dann ist diese Predigt auch für dich. Weil es in dieser Predigt um eine Person gehen soll, die genau die gleiche Lebensrealität hatte, die auch ein festes Glaubensleben hatte, die mit beiden Beinen auf dem Boden stand. Und doch hat dieser eine Augenblick sein Leben für immer verändert. Ich wünsche mir für dich, dass du heute dieselben Augen siehst wie dieser Mann. Wenn du heute nach dieser Predigt nach Hause gehst, dann wünsche ich mir für dich, dass du dir bewusst bist, dass Jesus dich niemals wegen deiner Fehler verurteilt und sich niemals von dir abwenden wird, wenn du das nicht willst. Wie das gemeint ist, werdet ihr in der Geschichte noch weiter erfahren. Die Frage, die ich vorweg stellen möchte, ist: Wer ist Gott für dich? Für dich ganz persönlich. Jesus, ja, den kennen wir aus so vielen Geschichten, aus so vielen Berichten aus der Bibel. Aber vielleicht hast du die Frage, wie auch Philippus sie hatte, als er Jesus fragt in Johannes 14, Vers 9, Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Und was sagt Jesus zu ihm? So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das sagen? Zeig uns den Vater. Das heißt, wenn wir Gott in seinem Wesen, Vater, Sohn und Heiligen Geist kennenlernen wollen, tiefer verstehen, vielleicht den Gott, den du im Alten Testament manchmal als so grausam siehst, dann hilft es uns, sagt Jesus, ihn anzuschauen, sein Wesen dadurch besser kennenzulernen. In Johannes macht er es ganz oft und stellt es auf dieselbe Ebene. Er und der Vater, sie sind eins, sie sind gleich. Ich habe die Geschichte heute ausgewählt, weil sie in meinem Leben etwas verändert hat. Sie hat in meinem Leben, in meinem Glaubensleben etwas verändert. Sie hat sie auf eine neue Ebene gebracht. Vom Verstand zum Herz. Die Geschichte, die wir uns heute anschauen, wird in allen vier Evangelien beschrieben. Und deshalb werde ich versuchen, weil sie überall ja etwas anders dargestellt wird, einzelne Details sind, werde ich sie zusammenfassen und einen kleinen Abschnitt von dem Buch Sieg der Liebe hinzufügen. Aber wenn ihr mitlesen wollt, dann könnt ihr den Text in Lukas 22 ab Vers 54 aufschlagen. Lukas 22 ab Vers 54. Es ist kalt und dunkel. Als sich die Kolonne mit Jesus vom Garten Gethsemane in Richtung Tempelbezirk aufmacht. Petrus, er, der noch vor einigen Stunden so vorlaut zu Jesus gesagt hat, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Und wenn ich mit dir sterben müsste, der ist es, der jetzt in großem Sicherheitsabstand hinter dieser Kolonne herschleicht. Hinterher, hinter dem wütenden Mob, bis hinein in den Hof des Hohenpriesters. Dort in scheinbar sicherer Entfernung beobachtet er, wie Jesus befragt, verspottet und geschlagen wird. In Markus 14, Vers 65 wird gesagt, und einige fingen an, ihn anzuspeien, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage! Und die Diener schlugen ihm ins Gesicht. An dieser Stelle möchte ich kurz mit einem Klischee aufräumen. Ich nenne es das Kinderbuch-Klischee. Ich bin nicht dagegen, dass Kinderbücher schöne Bilder haben sollen. Ich finde es auch richtig, dass dort keine brutalen Bilder vorkommen sollen. Bloß das Problem dabei, ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist, ist die Bilder, die bleiben im Kopf, was sowohl positiv, aber an dieser Stelle vielleicht manchmal nachteilig sein kann. Wir sehen dort Jesus meistens, wie er steht oder wie er kniet, bei voller Gesundheit, aufrecht, entschlossen, aber das Bild, das sich eigentlich zeichnet, ist, dass Jesus dort vielmehr gebeugt, blass, entstellt dasteht. Wir dürfen auch nicht vergessen, wo er herkommt. Er hat ja seinen Todeskampf im Garten Gethsemane schon ausgefechtet, wo er Blut, Schweiß und Tränen vergießt, im Gebet mit seinem Vater. Er wird geschlagen, ihm läuft vielleicht das Blut runter. Das ist das Bild, das sich von unserem Erlöser zeichnet. Mit Platzwunden von Faustschlägen und mit Speichel übersät steht er da. Und ich möchte euch jetzt zu einem zweiten Experiment einladen. Und zwar zum Experiment Heimkino. Wir haben unser Heimkino immer mit dabei. Und zwar sind es unsere Gedanken. Unsere Fantasie, unsere Gedanken, die sich vor unserem inneren Auge abspielen. Deshalb möchte ich euch einladen, eure Augen zu schließen, denn die geschlossenen Augen sehen oftmals, was dem geöffneten Auge verborgen bleibt. Ich lade euch ein, die Augen zu schließen und euch in Petrus hineinzuversetzen. schaut mit seinen Augen und fühlt mit seinem Herzen. Stell dir vor, wie du im Hof des Hohenpriesters mit den anderen Leuten am Feuer sitzt. Du musst dich nur etwas zur Seite drehen und du hast den perfekten Blick auf das Geschehen. Doch auf einmal beginnen die umstehenden Personen, dich, Petrus, zu erkennen. Doch jede Anklage weist du mit Entschiedenheit zurück. Mit allem, was du hast, versuchst du, Jesus von dir zu weisen. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet. Ich schwöre, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Verflucht sei ich, wenn ich diesen Mann kenne. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Doch noch während die entwürdigenden Schwüre über seine Lippen kommen und das Krähen des Hahnes in seinen Ohren klingt, erinnert er sich daran, was Jesus ihm vorhergesagt hat. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. In diesem Augenblick wendet sich Jesus von den finsteren Blicken der Richter ab und schaut direkt auf seinen armseligen Jünger. Im selben Moment werden die Augen von Petrus zu seinem Meister hingelenkt. Jetzt blendet Petrus alles andere aus. Er befindet sich wie in einem Tunnel und alles um ihn herum verstummt. Als sich ihre Blicke treffen, schaut Petrus auf den, dem er die Treue bis in den Tod geschworen hatte, und auf den, den er vor einigen Sekunden für sein eigenes Ansehen aufs Übelste verleugnet hat. Doch in Jesu freundlichem Angesicht las er tiefes Mitleid und große Trauer, jedoch keinen Groll. Der Anblick dieses bleichen und gequälten Angesichts, jenen bebenden Lippen und jenen mitleidsvollen und vergebenen Blickes durchbohrte sein Herz wie ein Pfeil. Noch einmal blickte er zu seinem Meister und sah, wie ein Übeltäter seine Hand erhob, um Jesus ins Gesicht zu schlagen. Unfähig, diesen Anblick länger zu ertragen und mit gebrochenem Herzen verließ er eiligst die Halle. Und Petrus ging hinaus aus dem Hof, fiel auf sein Angesicht und weinte bitterlich. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Augenblicke, die verändern. Ganz zu Beginn der Predigt haben wir etwas gemacht, was das Max-Planck-Institut als einzigartige Erscheinung menschlicher Interaktion bezeichnet. Es ist etwas Einzigartiges, was in einem tiefen Blick zwischen Menschen geschehen kann. Aber es ist etwas anderes, wenn du in die liebevollen Augen deines Erlösers schaust. Ich möchte an dieser Stelle nochmal die Frage stellen: Wer ist Gott für dich, nachdem du das gehört und vielleicht auch gesehen hast? Für Petrus war der Blick Jesu der Augenblick, der in ihm alles verändert hat. Das war der Moment, in dem in ihm all der Stolz, all die Überheblichkeit, sein ganzes Ich auf einmal zerbrochen ist. Petrus, der Starke, Petrus, der Furchtlose, der Anführer, der auf jede Frage eine Antwort hat, der so von sich überzeugte Petrus war auf einmal gar nicht mehr so überzeugt von sich. In einem Moment stellt er alles, was er über sich zu glauben dachte, in Frage. Und er erkennt, wie viel ihn doch noch von seinem Erlöser trennt. Szenenwechsel. Die Kreuzigung ist vorbei und Jesus hat sich nach seiner Auferstehung schon zweimal den Jüngern offenbart. Doch diesmal scheint es so, als ob er nur und ausschließlich für Petrus kommt. In Johannes 21, wenn ihr das verfolgen wollt, dürft ihr aufschlagen. Johannes 21, dort von Beginn an. Dort sind wieder Petrus, Jakobus und Johannes mit noch anderen Jüngern und fahren zum Fischen raus auf den See. Als sie die ganze Nacht hindurch nichts gefangen haben, kehren sie gegen Morgen wieder ans Ufer zurück. Sie sind noch nicht ganz da, als jemand vom Ufer her ruft: "Habt ihr etwas zu essen?" Und sie ihm ganz nüchtern antworten: "Nein." Und er gibt ihnen die Anweisung: "Werft euer Netz noch einmal auf der rechten Seite aus." Und sie fangen so viele Fische, dass sie das Netz nicht einholen können. Sie müssen es hinter sich herziehen. Aber was Petrus da macht, als er hört, dass es Jesus ist, sollte eigentlich verwundern. Es heißt hier in Johannes 21, Vers 7, da spricht der Jünger, den Jesu lieb hatte, Johannes, zu Simon Petrus: "Es ist der Herr." Als nun Simon Petrus das hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Ich stelle mir das so vor: Kopfsprung, Spicker, Bauchplatscher, ihm komplett egal. Petrus, der gerade noch mit einer mittelschweren Depression, wenn man es so nennen will, zu kämpfen hat, der wirft sich hinein. Und Johannes möchte hier an die Begebenheit von seiner ersten Berufung, die wir in Lukas 5 finden, erinnern, wo sie auch den großen Fischzug machen, wo die ganzen Parallelen, wenn ihr es nachlesen wollt, auch zu finden sind, der ihn dort damals weggeschickt hat, weil er gesagt hat: "Herr, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch." Der in der Tempelhalle von Jesus wegging, weil er es nicht ertragen konnte. Der Petrus macht genau das Gegenteil. Er wirft sich ins Wasser, um so schnell wie möglich bei Jesus zu sein. Der Gewinn ist ihm egal. Die Fische sind ihm egal. Das Wunder ist ihm egal. Ja, sogar seine Freunde, die da sind und das Netz einziehen wollen, vielleicht seine Hilfe brauchen, auch egal. Er wirft sich ins Wasser und möchte nur zu Jesus. Er will zu Jesus, weil er bei Jesus wahre Gnade und wahre Liebe erfahren hat. Etwas in Petrus hat sich verändert. 3,5 Jahre hat er täglich erlebt, wie Menschen die Liebe Jesu erfahren haben. Er hat die Predigten Jesus gehört. Er hat erlebt, wie er Kranke wieder gesund gemacht hat. Er hat erlebt, wie Tote wieder auferstanden sind. Ja, er hat selber gepredigt, er hat selber ein Glaubensleben geführt. Er hat selber Wunder vollbracht. Und doch fehlte ihm offensichtlich was. Lass mich an dieser Stelle eine kleine Spekulation anstellen. Nagelt mich nicht darauf fest. Aber könnte es sein, dass Petrus noch keine wahre Herzensbekehrung hatte? Das Beispiel von Petrus macht mir klar, dass wir davon hören können. Ja, wir können davon reden, wir können sogar danach leben. Und doch kann es sein, dass die wahre Bekehrung, die Umgestaltung meines Herzens noch nicht stattgefunden hat. Wir können heute wieder einmal aus dem Gottesdienst gehen und eine schöne Predigt gehört haben. Ich hoffe, es ist eine schöne Predigt. Aber das ist nicht mein Ziel damit. Mein Wunsch ist es, dass in unserem Herzen etwas passiert. Es liegt daran, was wir daraus machen. Petrus hatte ebenfalls die Wahl. Er hätte wie der reiche Jüngling weggehen können oder wie Judas, der ihn verraten hat. Aber Petrus entscheidet sich anders. Unsere Fehler können uns in eine Abwärtsspirale führen oder uns zu neuer Stärke erheben. Petrus entschließt sich für Letzteres. Ja, Jesus entschließt sich für Letzteres. Nicht umsonst erinnert Jesus Petrus in Johannes 21 an seine erste Berufung. Er will ihm klar machen, dass seine Fehler nichts an seiner Entscheidung ändern. Er hat ihn berufen. Sowohl die Parallelen in Lukas 5 als auch die dreifache Frage, Petrus, liebst du mich? Machen deutlich, wie Jesus mit Fehlern umgeht. Und als ob das nicht schon genug der Ermutigung wäre, sagt er ihm noch, dass er sein Versprechen, das er ihm vor der Kreuzigung gegeben hat, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben und wenn ich mit dir sterben müsste, dass er dieses Versprechen, was für uns vielleicht hart oder makaber rüberkommen kann, aber vielleicht für Petrus die größte Ehre ist, dass er es wahrmachen wird. Er bestärkt Petrus. Er sagt ihm in Johannes 21, Vers 18 und 19, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, was damals eine gängige antike Beschreibung für die Kreuzigung war, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Was ich so bewundernswert an dieser Geschichte finde, ist der Unterschied und die Gemeinsamkeit zu meinem Leben. Den Unterschied darin, wie viel anders Jesus auf Situationen, auf Menschen und auf Enttäuschung reagiert. Die Gleichheit darin, dass ich dieselbe unverdiente Liebe zugesprochen bekomme. Ein Bibelkommentator überschreibt dieses Kapitel in Johannes 21 mit Restoration of Peter, auf Deutsch die Wiederherstellung von Petrus. Die Restauration, das ist es, was Jesus die ganze Zeit im Blick hat. Selbst während seiner Leiden scheint er nur eines im Blick zu haben, den Menschen. Den Menschen in seiner individuellen Lebenssituation. Es beginnt im Garten Gethsemane. Als sie Jesus abholen und abführen wollen, zur Verurteilung bringen, da schlägt Petrus dem Soldaten. Der Soldat, der ihn abführt, ja, vielleicht sogar ihn ans Kreuz nageln wird, das Ohr ab. Und Jesus geht hin, nimmt dieses Ohr und heilt es ihm. Er hat den Menschen im Blick. Petrus, der ihn verleugnet, er schaut ihn an. Und er hat Petrus im Blick. Und obwohl er von Petrus, einer seiner besten Freunde, verleugnet wird, von seinem Volk als für einen Mörder eingetauscht, trotz der Schläge mit den Fäusten, mit dem Rohr auf den Kopf, trotz der Dornenkrone, die in seinen Schläfen steckt, oder dem blutigen Rücken von den Peitschenschlägen, hören wir kein schlechtes Wort gegen seine Feinde. Aber er hat Mitleid und Mitgefühl für die, die um ihn herum sind, für seine Mitmenschen. Er beklagt sie, er betrauert sie. Und selbst als er am Kreuz hängt, er in die hasserfüllten Gesichter blickt, die ihn verfluchen und beschimpfen, bringt er kein schlechtes Wort über seine Lippen. Er bekommt nur eines heraus. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist sein einziges und übergeordnetes Ziel. Die Wiederherstellung der ursprünglichen Umstände und den Menschen den wahren Charakter Gottes zu zeigen. Es fängt hier und jetzt schon an. Durch seinen Tod am Kreuz gibt er dir die Möglichkeit zur Wiederherstellung. Doch die Wiederherstellung beinhaltet mehr als seelische Wiederherstellung hier in unserem Leid. So wie er Himmel und Erde umgestalten wird, möchte er auch dich hier schon umgestalten. Lasst uns gemeinsam zum Ende Offenbarung 21, Vers 1 bis 3 lesen. Offenbarung 21, Verse 1 bis 3. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wird alles neu machen. Jesus wird alles neu machen. Er wird es besser machen. Er wird restaurieren. Und er fängt hier und jetzt schon damit an. Petrus hat es bei sich zugelassen. Doch die Frage ist, bist du bereit, dich restaurieren zu lassen? Ich lerne aus der Geschichte, wie Jesus, wie Gott wirklich ist. Ich lerne, wie wir untereinander mit Fehlern umgehen sollten. Ich lerne außerdem, dass mich Jesus niemals aufgibt. Nicht, wenn wir es nicht schaffen, unser Wort zu halten. Nicht, wenn wir straucheln und fallen. Nicht, wenn wir ihn verleugnen oder sonst etwas tun. Nichts davon kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ich wünsche dir diesen Augenblick, der dich für immer oder von Neuem verändert. Gott kennt dich so gut. Wie gut kennst du ihn? Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.